SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich im Friedrichshafener Kiesel zum Gespräch über die SWR Bestenliste im April. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum 30 Bücher auf die SWR Bestenliste. Und aus der Jury sind heute zu Gast Shirin Soci-Travalla. Sie ist Literaturkritikerin unter anderem für die Taz in Berlin. Julia Schröder, Literaturkritikerin unter anderem für den Deutschlandfunk. Und Jan Wiele, er ist Literaturredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, wird Isabelle de Mey lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im April. Träume in Europa heißt der Band und diese Träume hat der Schriftsteller Wolfram Lotz zusammengetragen. Sein Name, das ist ganz interessant, steht nicht auf dem Buchcover, sondern nur auf dem Buchrücken. Sämtliche Träume, heißt es da vorneweg, bestehen aus, ich zitiere, bearbeiteten Posts aus europäischen Traumforen. Allein aus dieser Formulierung ergeben sich, wie ich denke, viele Fragen, nicht zuletzt auch semantischer Art. Jan Wiele, vielleicht schauen wir uns zunächst einmal die versammelten Texte an. Worum geht es denn in den geschilderten Traumsequenzen?
Ja, das ist unmöglich zusammenzufassen, obwohl es ein kurzes Buch ist. Es ist voll von Träumen und voll von irren Träumen. Ich würde sagen, dieses Buch ist ein Witz, aber ich meine ein ziemlich guter. Ich werde heute ausnahmsweise etwas nicht nur zu dem Buch, sondern kurz zu dem Vorgängerbuch sagen, weil es sich daraus ergibt. Wolfram Lotz ist eigentlich Dramatiker, aber er hat vor einigen Jahren ein 900-seitiges Buch veröffentlicht, Heilige Schrift. Vielleicht klassifiziert als Roman, es ist eher ein Tagebuch, es ist von ihm selbst klassifiziert als Totaltagebuch, nämlich aus einem französischen Dorf, wo er mit seiner Familie lebte im Elsass. Und das ist so ein wirklich Ekritürautomatik, ein wirres Totaltagebuch. Und jetzt dieses Buch, Träume in Europa, 1000 Seiten hat das erste, dieses Buch hat nur 110 Seiten. Es ist also ein kleiner Witz, vielleicht eine Nachschrift, aber es hängt ein bisschen mit dieser Heiligen Schrift ironisch zusammen, weil auch darin schon Träume vorkamen. Und jetzt ist das sozusagen ein Buch ohne Autor, wie Sie schon gesagt haben, gesampelt eigentlich aus Traumforen. Und trotzdem haben die Texte darin alle eine Gemeinsamkeit. Sie sind von einer Ich-Person gesprochen, die sich prima facie nicht unterscheiden lässt. Dabei kann es ja nur so sein, wenn man das glaubt, was hinten steht. Hunderte von Quellen aus verschiedenen Ländern, von Portugal bis Tschechien und so. Dann sind das ganz verschiedene Ichs. Aber sie werden sozusagen homogenisiert und man denkt das als Leserin automatisch zusammen als ein kollektives Ich vielleicht. Und man weiß wiederum auch nicht, was hat Wolfram Lotz daran noch bearbeitet. Und dieses Buch ist ein Testfall, auch für die Literaturkritik, weil es sozusagen ein offenes Kunstwerk ist. In der Bildenden Kunst würde man sagen, es ist ein Ready-Made-Kunstwerk von vorgefundenem Material, das aber vielleicht noch bearbeitet wurde. Und wie, darüber können wir jetzt ein bisschen diskutieren. Ich bin nämlich gespannt, ob Sie das gut oder schlecht finden.
Ich bin da auch sehr gespannt. Aber bevor wir darüber diskutieren, hören wir eine kleine Lesepassage. Und wir haben Folgendes gemacht. Wir haben 3 Träume ausgewählt, die genau in dieser Reihenfolge auch im Buch abgedruckt worden sind. Isabelle de Mey liest aus Träume in Europa. Bitte sehr.
Meine ganze Familie und noch viele andere Menschen sollten mit Bussen in ein Konzentrationslager deportiert werden. Wir waren schon auf dem Weg zum Bus, als mir einfiel, dass ich meinen kleinen Rucksack, den ich im normalen Leben als Handtasche benutze, zu Hause vergessen habe. Ich renne also zurück und hole ihn. Als ich wieder an der Sammelstelle ankomme, sind aber alle Busse schon losgefahren und ich bin völlig allein in der Stadt zurückgeblieben. Ich weiß, dass ich großes Glück habe. Und ich nehme es als Chance, mich in den leeren Häusern vor der Deportation zu verstecken. So richtig weiß ich aber auch nicht, was ich in Zukunft so ganz alleine anfangen soll. Zurück in meiner Wohnung fühle ich sofort eine große Langeweile. Also entscheide ich mich nach kurzem, mein Versteck doch wieder zu verlassen, um einen nahegelegenen Park aufzusuchen. Aber unterwegs schon wird mir klar, dass ich gar nicht weiß, was ich dort eigentlich soll, und kehre um. Irgendwie wusste ich, dass ich in einer Zahnarztpraxis arbeite, obwohl das im Traum gar nicht vorkam. Ansonsten war ich die, die ich auch im wirklichen Leben bin. Wir waren bei meinem Opa zu Besuch, mein Vater, meine Mutter, mein kleiner Bruder und ich. Neben dem Haus waren aber mehrere Eichen, das konnte ich durch ein Fenster sehen. Wir gingen nach einer Weile hinaus an eine belebte Hauptstraße und standen dort circa 5 Minuten. Dann hielt ein Auto an, meine Mutter stieg ein, war weg und kam nie wieder. Ich war in meinem Haus und seltsamerweise bemerkte ich plötzlich, dass aus irgendeinem Grund ein kleiner Vogel in meinem Anus steckte. Und ich glaube, zur gleichen Zeit fand draußen ein Aufruhr oder so etwas statt. Zumindest waren viele Leute auf der Straße und in der Ferne sah ich Feuerschein. Trotzdem ging ich dann irgendwann mit dem Vogel, der immer noch dort steckte, ins Bett, weil ich nicht wusste, wie ich ihn herausbekommen sollte. Und ich war mir auch nicht sicher, ob ich mir den Vogel nicht vielleicht auch einfach nur einbildete. Morgens, als ich aufwachte, war er aber immer noch da. Und ich dachte, nein, jetzt reicht es. Ich muss etwas tun, zumindest versuchen, ihn rauszuholen. Also hockte ich mich hin und drückte mit den Fingern von außen daran herum, etwa so, wie man einen Pickel ausdrückt. Und plötzlich ging er auch tatsächlich heraus und flog davon.
Isabel de Mee las aus Träume in Europa, ein Buch aus dem S. Fischer Verlag, das, ich sage jetzt mal, Wolfram Lotz herausgegeben bzw. editiert hat. Der Band steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Julia Schröder, am Ende des Buches, wir haben es gehört, sind einige Internetadressen abgedruckt, die vermutlich als Quellenangabe dienen sollen. Manche Adressen verweisen auf ziemlich seltsame esoterische Seiten. Man kann das ja mal versuchen, dort zu recherchieren und auf diese Texte zu kommen. Ist gar nicht so leicht. Ich habe viele nicht gefunden. Manche Quellenangaben führen auch ins Leere. Wir erfahren in dem Buch jedenfalls nicht, auf welche Weise, und das war ja schon bei Jan Wieler ein Thema, Wolfram Lotz die Texte bearbeitet hat. Frau Schröder, wie würden Sie denn in diesem Fall, und das scheint mir eine zentrale Frage zu sein, die Rolle des Autors hier einordnen?
Ja, das ist eine gute Frage und ehrlich gesagt habe ich darauf keine hinreichende Antwort. Jan Wiele hat die Latte ja ziemlich hochgelegt. Sie tun das jetzt auch, dass man das als Readymade verstehen muss. Aber in der bildenden Kunst ist halt die Schönheit des Zusammentreffens einer Nähmaschine und von irgendwas anderem auf einem Seziertisch. Da kann man die Dinge, die versammelt sind, erkennen. Hier ist es so, dass man eben das alles nicht weiß. Und man kann das jetzt eigentlich nur auf sich wirken lassen. Die Rolle des Autors, das ist die unsichtbare Hand, die dieses Buch zusammengestellt hat. Und deswegen kann man da auch mit einer philologischen Herangehensweise eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe mich schon ein bisschen gefragt, was das jetzt eigentlich soll, also bei der Lektüre. Ich habe mich amüsiert, ich fand also tatsächlich viel Schönes darin. Wir haben das ja auch gehört. Das ist immer dieses Ineinander von Absurdem und dann letztlich Schönem, auch bei allem Schrecken, der einem im Traum so begegnen kann. Wir kennen das alle. Trotzdem hat es oft dann etwas Tröstliches oder Positives. Gerade vor dem Hintergrund hätte mich sehr interessiert, jeweils zu wissen, aus welchem Land diese Träume sind. Das wird uns vorenthalten. Und insofern hatte ich dann am Ende doch so ein bisschen das Gefühl von einer irgendwie ganz süßen Leere.
Ja, die Leere, die ist wahrscheinlich sogar gewollt. Shirin Soci Travalla, vielleicht versuche ich das mal in einer Frage zuzuspitzen. Handelt es sich hierbei überhaupt um ein literarisches Buch oder eher um ein soziologisches Experiment?
Ich glaube, die Beantwortung ist schwierig, weil wir eben nicht wissen, was Wolfram Lotz gemacht hat mit diesen Träumen. Also ich glaube nicht, dass man es mit dem Readymade wirklich vergleichen kann, weil das wäre ja wie Duchamp, stellt einfach nur das Urinal in einen anderen Raum, also wie in ein Museum. Aber hier muss ja irgendjemand, und das muss Wolfram Lotz gewesen sein, die Reihenfolge festgelegt haben. Und mir scheint das schon irgendwie komponiert zu sein. Ich kann das verstehen, dass man gerne dieses wissen wollte, aus welchen Ländern. Manchmal sagt das ja oder manchmal ergibt es sich aus dem Zusammenhang. Und ich wollte aber noch was sagen zu der Autorschaft, weil das ist, glaube ich, zentral. Das ist ein Buch ohne Autor, deswegen steht der nicht drauf. Und das ist bei Wolfram Lotz auch in dem Roman, den Jan Wiele angesprochen hat, eigentlich das zentrale Thema, dass er immer mit dieser Autorenposition kämpft und nicht weiß, wie er das machen soll, dass wenn er über seinen Alltag schreibt, dass er immer anwesend ist und dann ist er so überpräsent und damit hadert er die ganze Zeit. Deswegen finde ich das quasi folgerichtig, dass er jetzt so ein Buch schreibt, wo er sich eigentlich ganz raushält.
Ich will es vielleicht noch mal präzisieren. Wir betreiben ja hier alle Literaturkritik und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Texten um? Wie gehen wir mit dieser Sprache um? Die schließt sich ja unmittelbar an, die Frage an, wer ist hier der Autor? Man kann das Ganze auch vielleicht moralisch fragen, hat der überhaupt das Recht, diese Texte da aus dem Internet zu nehmen, sie zu verändern? Aber bleiben wir vielleicht mal bei der Sprache. In was für einer Sprache sind diese Texte gehalten? Sind die alle geglättet? Ist das dann doch ein Autor?
Das stimmt, die wirken irgendwie ein bisschen homogenisiert, aber das ist auch ein Teil der Antwort auf Julia Schröder. Ich glaube schon, er meint es ernst mit dem europäische Träume. Es sind keine afrikanischen oder asiatischen Träume. Irgendwie gibt es ein Kollektiv hier, und das scheint die Unterstellung zu sein, dass alle doch einen Bodensatz von Konzentrationslager bis zu Boris Johnson, bis zu Tennisspiel, ein gewisses Kollektivbewusstsein. Das wäre, wenn man jetzt das Ganze sehr ernst nehme. Man kann aber auch einfach sagen, es ist ein literarisches Spiel, und dann kommt man zu der Frage. Und da, finde ich, gibt es ein Problem, weil man kann jetzt ja rangehen und mit Freud oder Lacan oder so sagen, das steht für dies, und man kann die interpretieren. Aber im Gegensatz zu literarischen Texten im engeren Sinne fehlt uns ja etwas. Uns fehlt der Bezug auf eine vorgestellte Figur aus Fleisch und Blut. Und das ist sogar in der modernen Literatur, die Träume auch in irrer Weise von Joyce bis Woolf oder so repräsentiert. Aber dann hat man eine Bezugsfigur. Und hier hat man nur die Oberfläche eines Traums ohne Bezugsfigur. Und dann ist es vielleicht auch irgendwie ein müßiges Spiel, weil es fehlt einem, wenn man mit Arno Schmidt spricht zum Beispiel, der hat diese Theorie des Tagtraums. Da gibt es zwei Erfahrungsebenen, E1 und E2. Aber man braucht eben diese E1, um die Träume auf irgendwas zu beziehen. Und hier ist es dann vielleicht auch Selbstzweck, ja.
Das ist aber interessant, weil ich auch mir, während ich das gelesen habe, dachte, dass alle diese einzelnen Träume sind eigentlich erst der Anfang von irgendwas anderem. Also daraus kann jetzt irgendwas entstehen. Also sie werden ja auch uraufgeführt im Theater, wo man jetzt noch nicht weiß, was da wohl herauskommt. Also Sebastian Hartmann wird das inszenieren. Aber dass sie eher wie eine Vorlage sind für was anderes. Bei manchen dachte ich auch, es ist wie ein Anfang einer Erzählung oder ein Romananfang, irgendeine Idee, die da drin ist. Das sind ja sehr absurde, abstruse Dinge. Nur, weil Sie das vorhin sagten mit dem, das ist ein kleiner Witz, ein großer Witz, ein Witz auf jeden Fall. Das macht es aber in meinen Augen irgendwie so, das klingt dann so, als sei es so banal oder so niedrig. Das würde ich nicht denken. Also ich habe sowas in der Art auch noch nicht gelesen. Also von daher war ich erst mal davon beeindruckt.
Läuft der Text leer?
Dazu ist das Buch zum Glück zu schmal. Ich meine das ganz unironisch. Es hat eigentlich die richtige Länge.
Ja.
Und das, was Sie sagten, ob die geglättet sind oder nicht, es hat schon eine gewisse Einheitlichkeit, obwohl so persönliche Unterschiede sichtbar werden in der Ausdrucksweise. Also je nachdem, ob ein sehr junger Träumender oder eine Träumende erzählt oder jemand, der offenkundig erwachsen ist. Aber was ich eigentlich schön repräsentiert finde, das ist tatsächlich diese Offenheit und das Überraschende des Traumgeschehens. Das Buch kann etwas im Leser, in der Leserin bewegen, auslösen, nämlich die Auseinandersetzung mit eigenen Träumen oder mit dem, was Traum überhaupt ist. Das ist ja ein Riesenthema. Und dazu ist das ein kleiner, konziser, konzentrierter und auch ein schön zu lesender Beitrag.
Ich habe jetzt mal eine ketzerische Zwischenfrage. Könnte es nicht einfach sein, dass Wolfram Lotz all diese Träume erfunden hat?
Ja, könnte sein.
Okay. Also interessant ist, Wolfram Lotz 1981 geboren und jetzt der entscheidende Hinweis, er ist im Schwarzwald aufgewachsen. Ich hätte gerne gewusst, genau wo, das habe ich nicht nachrecherchiert, aber das ist ja vielleicht auch nochmal eine Verbindung. Also vielleicht hat er aus seiner Kindheit, Jugend so viel Dunkles mitgenommen und muss ich jetzt traumdeuterisch durch Europa bewegen.
Ich habe nur aus Spaß mal geschaut, was die Lesestelle hier betrifft, was die Deutung von Vögeln im Traum angeht. Bei Freud bin ich jetzt gar nicht so fündig geworden, aber bei Lacan, und zwar in einem Seminargespräch von 1971, da sagt er, dass es sanfte Träumer gibt, die denken, dass die gesamte tierische Natur von den Fischen bis zu den Vögeln das Lob Gottes singt. Und sein Beleg dafür ist das Märchen von Gockel und Hinkel von Clemens Brentano. Und da heißt es, kein Tierlein ist auf Erden dir, lieber Gott, zu klein. Du liest sie alle werden und alle sind sie dein. Zu dir ruft Mensch und Tier. Der Vogel dir singt, das Fischlein dir springt, die Biene dir summt, der Käfer dir summt, auch pfeifet das Mäuslein klein. Herr Gott, du sollst gelobet sein.
Das ist sehr schön, aber was bedeutet es in diesem Fall, dass der Vogel im Hintern steckt? Träume in Europa, ein Buch von Wolfram Lotz, erschienen im S. Fischer Verlag, Platz 6 der SWR Bestenliste im April. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch. Wir springen zu Platz 2, der in diesem Monat doppelt besetzt ist. Das gute Benehmen, so heißt der Roman der irischen Schriftstellerin Molly Keane, der in deutscher Fassung von Bettina Arabanel im Kiona Verlag erschienen ist. 1981 kam das englischsprachige Original Good Behavior heraus. Es gab in den 1990er Jahren auch schon mal eine deutsche Übersetzung und es scheint, dass dieser Roman jetzt den Nerv der Zeit trifft, wie auch Tara Louise Witwer im Vorwort formuliert. Darauf werden wir später vermutlich noch eingehen. Julia Schröder, wir befinden uns in den 1920er Jahren auf einem Anwesen der Familie St. Charles. Wie ist es denn um diese Familie bestellt?
Ja, die teilt das Schicksal vieler Mitglieder der anglo-irischen Gentry, also dieses Landadels, die in dieser Zeit da alle in ihren Gütern sitzen und die im Grunde nicht mehr bezahlen können. Also die leben sozusagen, man will nicht sagen über ihre Verhältnisse, weil ihre Verhältnisse, die waren mal entsprechend, sind es aber nicht mehr. Die leben von der Substanz. Und die Familie St. Charles, auf die trifft das auch zu. Das Ganze spitzt sich dann zu, weil der Vater auch noch mit einer schweren Verwundung, also hat ein Bein verloren, aus dem Krieg zurückgekehrt ist und seitdem zunehmend dem Alkohol verfällt. Aber das mit dem Alkohol ist auch weit verbreitet in diesen Kreisen seiner Zeit. Und jetzt sind die 20er Jahre. Die Wirtschaftskrise schlägt noch nicht so durch, aber natürlich, man hat da schon so ein bisschen Tanz auf dem Vulkan. Und dem widersprechen aber eigentlich die Figuren dieses Buchs. Vor allem die Ich-Erzählerin, Aroon St. Charles, die Tochter der Familie, ist eine ziemlich tölpelhafte Außenseiterin, schon deshalb, weil sie einfach sehr groß und auch ziemlich schwer offenbar ist. Und ihr deutlich charmanterer Bruder ist im Grunde der Sonnenschein der Familie. Und nun wachsen die beiden heran und sind eben jetzt junge Erwachsene. Dieses Verhältnis zwischen den beiden scheint sich irgendwie in so eine gewisse Kameraderie oder Komplizenschaft hinzuentwickeln. Was aber nicht unbedingt den Tatsachen entspricht. Wie in diesem Buch sehr viele Dinge, die zunächst mal erzählt werden, von der Ich-Erzählerin Aroon St. Charles, nicht den Tatsachen entsprechen.
Wenn man sich Romane, aber auch Fernsehserien anschaut, die ein ähnliches Setting haben, geht es immer um Liebe, Tod und Wahnsinn. So auch hier. Vielleicht schauen wir uns mal die verwickelten Liebesverhältnisse vor allem besagter Tochter an.
Naja, diese Tochter, die hat eben, weil sie nicht sonderlich attraktiv ist, hat sie eigentlich kein Liebesverhältnis, wenn man nicht ihre Beziehung zu ihrem Vater als solches verstehen will. Also er scheint derjenige zu sein, der seine Tochter auch liebt, obwohl sie so ist, wie sie ist. Von der Mutter wird sie verachtet und ihr Bruder profiliert sich eher auf ihre Kosten. Aber das schlägt dann eben um, als die beiden junge Leute sind. Da kann der Bruder sie nämlich brauchen, weil er selber eine, wie sich herausstellt, homosexuelle Beziehung zu seinem gut aussehenden besten Freund offenkundig hat. Aroon will das aber nicht zur Kenntnis nehmen.
Das war jetzt punktgenau hin erzählt auf die Lesestelle, die wir genau jetzt hören. Also ist eine junge Frau, die ist verliebt in jemanden, aber der ist leider schwul. Bitte sehr.
Bald würde er abreisen. Der strahlend helle Herbst lag vor mir, ohne ihn und ohne Hubert. Ich verbot es mir, die wenigen Tage zu zählen, die noch bleiben, bis Hubert nach Cambridge zurückkehren würde und Richard zu seinem Regiment. Unter keinen Umständen wollte ich auch nur eine Minute unserer gemeinsamen Zeit verlieren. An diesem Abend war ich in einer melancholisch getrübten Stimmung, die ihren Höhepunkt in stechenden Schmerzen fand. Schmerzen, die ich als leichte monatliche Beschwerden abzutun gelernt und nicht zu wichtig zu nehmen hatte. Dieses Mal war das Heilmittel in Reichweite. Endlich wusste ich, was Gin für mich tun konnte. Mit dem Zahnputzglas in der Hand klopfte ich an Richards Tür. »Komm rein«, rief er nach einer Weile. Er wirkte riesig und beinahe bedrohlich, wie er sich da in seinen dunklen Morgenmantel gehüllt eine Zigarette anzündete und in den viereckigen Mahagonispiegel schaute. Hubert saß auf der Bettkante, in eins der weiten, groben, rot abgesteppten Badehandtücher gewickelt, die schon damals an die 50 Jahre alt gewesen sein müssen. Er streckte einen nackten Arm nach Richards Zigarettenetui aus. Keiner von beiden bot mir eine an. Nach einer Weile sagte Richard, »Wolltest du einen Drink?« »Ja, ich fühle mich ziemlich mies.« Hubert sagte nichts. Er schwieg, so verschlagen und distanziert wie früher, als er Mammis Liebling war und ich im Regen stehen gelassen wurde, bevor ich ihn lieben gelernt hatte. Richard knotete mit peinlichster Diskretion den Gürtel seines Morgenmantels zu und nahm die Flaschen aus dem Wäschekorb. »Gibt leider keine Zitrone«, sagte er, als er einen Schwall Gin in mein Zahnputzglas goss und den Cointreau hineintröpfelte. Und noch während er das sagte, entdeckten meine ungläubigen Augen eine Zitrone auf der Frisierkommode. Für ihre Drinks bestimmt, nicht für meinen. Ich glaube, Hubert merkte, dass ich sie sah und dass es zu spät war, als er vom Bett zur Frisierkommode ging, um sich mit Richards Bürste die Haare zu bürsten. Er setzte sich hin, die nackten Schultern ihrem Spiegelbild zugeneigt. Richard gab mir mein Glas zurück und wandte sich ab. Ich glaube, er schaute auf sein Handgelenk nach einer Uhr, die er noch nicht angelegt hatte. »Vielleicht sollten wir uns mal anziehen«, sagte er. »Ja, sonst verspätet ihr euch«, brachte ich heraus, obwohl ich wusste, dass das Abendessen noch Stunden hin war. »Ich lasse euch so lange allein.« Ich stellte mein Glas ab. Sicher könnte ich wiederkommen. Im Spiegel sah Hubert, was ich tat. »Nimm es mit, Süße«, sagte er sanft. Mit dem grässlichen, randvollen Glas in der Hand stand ich draußen vor der Tür. Ich hörte, wie sie anfingen zu lachen, ein erleichtertes Gekicher. Und als sie meinten, ich wäre weit genug weg, folgte mir ihr schallendes Gelächter. Gelächter, das von einer gelösten Anspannung zeugte und mich ausschloss.
Isabelle Dumais las aus Molly Keens Roman »Das gute Benehmen«, der für den Kiona Verlag aus dem Englischen von Bettina Arabanel übersetzt worden ist. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Shirin Sochitawalla, das Gelächter der beiden Jungs schließt die verliebte Arun aus, wie wir gerade gehört haben. Im Vorwort, das habe ich auch schon erwähnt, von Tara Louise Witwer, geht es um die Aktualität der weiblichen Hauptfigur. Was macht die Familiengeschichte, die vor 100 Jahren spielt, was macht diese Figur Arun für die Gegenwart so interessant?
Dem würde ich mich gar nicht anschließen, dass das so aktuell ist, ehrlich gesagt. Ich finde, das Buch macht besonders diese Ich-Erzählerin und dann aber eher ihr Ton und dieser schwarze Humor, der da drin ist. Das kam jetzt in dieser Szene vielleicht gar nicht so raus, aber ich fand das unheimlich amüsant und auch rasant erzählt, wie so eine schwarze Gesellschafts- ja, Komödie dazu passieren zu schreckliche Sachen, aber es ist schon sehr eigentlich auf Pointe ja auch erzählt. Es gibt eine Szene, in der diese Ich-Erzählerin total betrunken ist. Also das ist reinster, bösester Slapstick und das kann sie wirklich richtig gut. Wie sie in der Gegenwart verortet ist, ehrlich gesagt, da bin ich überfragt.
Naja, also die im Vorwort bekommen wir gewissermaßen vorneweg eine Interpretation mitgeliefert, dass diese Figur eine Vorgängerin ist von diesem Filmcharakter Fleabag. Und
einigermaßen absurd ist das, oder? Mhm.
Ich habe das glücklicherweise erst gelesen, nachdem ich den eigentlichen Roman gelesen habe und habe gedacht, ja, das haben sie gemacht, weil die Verfasserin dieses Vorworts also offenkundig Influencerin ist. Und weil man damit vielleicht anschlussfähig sein will für eine jüngere Leserschaft. es ist im Grunde nicht sonderlich stichhaltig, was da drin steht, weil Rune eben gerade nicht eine dann letztlich doch ganz liebenswerte, durchgeknallte Type ist, sondern sie ist Angehörige einer Gesellschaftsschicht, bei der nur dieses sogenannte gute Benehmen zählt, was nicht bedeutet, dass man sich wirklich gut benimmt, also anständig ist, sondern dass das alles immer den Anschein erweckt, dass man immer das Dekorum wahrt, dass man keine Gefühle zeigt, keine heftigen Ausbrüche, sondern immer so tut, als wäre alles in Ordnung. Und hinter dieser Fassade schwelen und schwären eben im Grunde die Konflikte, die Traumata, die Frustrationen, die sich dann eben in solchen Szenen entladen, dass jemand sich dann plötzlich total einen antrinkt vor lauter Kummer oder was anfängt mit dem Hausmädchen oder irgendwas mit Pferden macht und Leuten, die diese Pferde besitzen. Pferde spielen eine große Rolle in diesem Buch. Und das sind alles so Ersatzhandlungen für die Gefühle, die nicht ausgedrückt werden dürfen. So, und das hat natürlich gar nichts Modernes. Was aber modern ist an dem Buch oder was sehr zeitgenössisch ist, das ist tatsächlich dieser Blick der Erzählerin, der einerseits völlig vernebelt ist von ihren Einbildungen und dem, wie sie es gerne hätte. Und zugleich, und das ist eben die Leistung der Autorin Molly Keen, zugleich es schafft, der Leserschaft zu vermitteln, was tatsächlich geschieht. Man kommt halt selber drauf und sie gibt eben genau die richtig dosierten Hinweise dafür. Das finde ich das sehr gut Konstruierte an diesem Buch.
Wir müssen Jan wieder in die Diskussion einbinden.
Auf jeden Fall.
Ich stimme bei allem zu, was gesagt wird. Mir fehlt nur eins und das muss jetzt mal fallen. Ihr habt noch nicht das Wort Mami gesagt. Und wenn man es etwas zuspitzt, diese Figuren sind alle wichtig, Hubert und so, aber dieses Buch kreist um eine Figur namens Mami. Und wir wissen auf Seite 5 schon, dass sie von der Erzählerin durch eine Kaninchenmus ins Jenseits befördert wurde. Und dann entfaltet sich der ganze Roman als psychologische Erklärung und Motivation dafür, warum diese Frau eine Hassliebe zu ihrer Mutter hatte.
Das ist eine Rachegeschichte, ganz offensichtlich. Jedenfalls bekommt man das mit. Jan Wiele, was ich aber wissen möchte, ist mal abgesehen von dem Setting, das mich ja ein bisschen auch tatsächlich an Fernsehserien wie Downton Abbey erinnert hat. Da hat man auch sehr ähnliche Figuren und es geht um diese heruntergekommenen Landadel. Was leistet dieser Text literarisch? Wie würden Sie das einordnen?
Ich will jetzt nicht besserwisserisch sein, nur das ist so ein bisschen wie mit dem Vorwort. Also dieser Roman ist ja 1971 geschrieben. Das heißt, er ist auch lange vor Downton Abbey und er ist schon einmal ins Deutsche übersetzt worden vor ein paar Jahren. Deswegen müsste man es eigentlich umgekehrt sagen. Also er hat vielleicht etwas geleistet schon.
Das ist ein Vorgänger, natürlich.
Zu der Zeit von, ich sage jetzt mal, Harold und Maud oder sowas, wo man eine ironische Sicht auf diese anglo-irische, wie schon gesagt wurde, heruntergekommene Gentry halt hat.
Also ich bin mir ganz sicher, dass die Drehbuchautorinnen und Autoren von so Produkten wie Downton Abbey sich aus einer ganzen Reihe von Romanen bedient haben. Und das scheint mir, jedenfalls ging mir das bei der Lektüre so, dass das auch so ein Vorläufer davon ist. Aber was zeichnet dieser Text jetzt nun literarisch aus? Das haben Sie mir immer noch nicht beantwortet.
Ich glaube, der Witz an der Sache ist ja auch, also dass sie ein Kind ist und dass wir als erwachsene Leser und Leserinnen ja immer ein bisschen mehr wissen. Also sie erzählt uns, was sie sieht und wir können das natürlich ganz anders einordnen und dadurch bekommt der Text irgendwie so eine interessante Spannung. Ja. Dann habe ich mich bei einer Sache, da würde ich gerne wissen, was Sie denken, gefragt, also es fängt mit diesem Karnickelmus an und Karnickel ist ja immer wie so ein Triggerwort, dann denkt man sofort an Alice im Wunderland. Oder dieser Wohnsitz heißt dann Temple Alice. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, ist das irgendeine Spur? Und das Einzige, was mir eingefallen wäre, dass es so wie bei Alice hinter den Spiegeln so Parallelwelten. Und es gibt diese Erwachsenenwelt und diese Kinderwelt. Und das sind wirklich total unterschiedliche Sphären. Genauso wie sie die feinen Unterschiede zwischen der Oberklasse und diesen ganzen Bediensteten beschreibt. Und wie sie die Sphären zwischen Männern und Frauen, was ein total wichtiger Punkt in diesem Roman ist. Und das wäre vielleicht, um auf Ihre Eingangsfrage zu kommen, das Zeitgenössische, diese Männer- und Frauenbilder. Weil die Mutter ist ja also gegen alle Mütterklischees entworfen. Also und die fand ich besonders interessant, muss ich sagen.
Aber dann könnte man ja fast sagen, dass alles nur ein Traum sei. Nein, das vielleicht nicht, aber ich sage nur noch ganz kurz, was die Leistung ist für mich. Psychologisierendes Erzählen, im Grunde ein später Roman des 19. Jahrhunderts sozusagen noch. Also ich weiß, dass er erst Ende des 20. geschrieben wurde, aber sozusagen eine Figur, die psychologisiert wird in all ihren Widersprüchen, in dieser Hassliebe zur Mutter und auch, das wurde auch gesagt, dass der Leser mehr weiß als dieses Bewusstsein und das sorgt für Ironie und Humor auch oft.
Also vielleicht nochmal zur literarischen Leistung. Sie greift im Grunde einen ganz wichtigen, vielleicht den wichtigsten Traditionsstrang des angelsächsischen Erzählens der Moderne auf. Das ist tatsächlich dieser unzuverlässige und über sich selbst nicht aufgeklärte Erzähler. Den gibt es bei Henry James, den gibt es bei Ford Madox Ford. Und Julian Barnes ist jemand, der das auch aufgegriffen hat. Er ist sozusagen in ihre Fußstapfen getreten. Und die Erwähnung von Downton Abbey, das ist naheliegend, aber das ist wirklich die schwarze und verwurmte Rückseite dieser schönen Fassade, die wir in dieser Fernsehserie sehen, wo alle immer so nett miteinander sind und alles sich am Ende in Wohlgefallen auflöst. Natürlich nach schweren Katastrophen und Herausforderungen. Manchmal stirbt auch jemand. Aber das ist im Grunde, finde ich, nicht so relevant, sondern eigentlich eher das Personal, das durchgehend schrecklich ist. Also es gibt keine einzige sympathische Figur. Auch die Erzählerin ist nicht sympathisch. Die sind eigentlich alle fürchterlich. Also ich fand die alle ganz, ganz schlimm.
Und trotzdem bleibt man dran.
Und trotzdem bleibt man dran, weil das eben wirklich mit großem Raffinement aufgebaut ist.
Vor allem, weil man auch wissen will, warum waltet hier das Prinzip Rache. Molly Keynes Roman Das gute Benehmen aus dem Englischen von Bettina Arabanel, ins Deutsche übertragen für den Kiona Verlag aus München, Platz 2 der SWR Bestenliste im März. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch. Sie ahnen es, ebenfalls Platz 2. Es steht der neue Roman des österreichischen Schriftstellers Norbert Strein, Im ersten Licht, heißt das Buch, das im Hansa Verlag erschienen ist und das auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Die Geschichte beginnt kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Die Habsburger Monarchie liegt am Boden. Viele Soldaten, die den Krieg überlebt haben, kehren schwer verletzt und traumatisiert nach Hause. Adrian Reiter ist die Hauptfigur des Romans. Er hatte das Glück, nicht in den Krieg ziehen zu müssen, weil sein Vater ihn mit einem Beil so stark verletzt hat, dass er wehruntauglich wurde. Julia Schröder, dieser hinkende Adrian ist nach dem Krieg regelmäßig in einer Villa am See der Familie Eller zu Gast. Was erlebt der junge Mann dort?
In dieser Villa sind mehrere Kriegsversehrte untergebracht, und zwar junge Männer, die das Schicksal erlitten haben, was im Ersten Weltkrieg häufig war, nämlich diese schweren Gesichtsverletzungen. Die sind alle entstellt. Manche haben auch noch Gliedmaßen verloren, aber das Schlimme ist, die können gar nicht mehr unter Leute gehen, weil auch im Dorf dann sogar irgendwann sich Widerstand regt gegen die Unterbringung dieser Männer, weil die halt, die ertragen den Anblick nicht und sind dann gleich sehr grausam dagegen. Der Adrian geht dahin irgendwie so als Gehilfe, Bote und versorgt die, also er ist Hilfskellner oder Nachwuchskellner und versorgt die mit Essen und Getränken und entwickelt dann eine Beziehung zu einem, der unter Pseudonym dort lebt. Es stellt sich raus, es ist der Sohn der Familie Eller, der aber da nicht unter seinem eigenen Namen lebt, weil er lieber als tot gelten möchte. Und dieser junge Herr, wie er da immer genannt wird, hat eben auch diese schlimme Gesichtsverletzung. Seine Verlobte wird in dem Glauben gelassen, dass er eben gefallen ist. Er ist ein Repräsentant dieser KUK-Kavallerie. Auch in diesem Buch geht es sehr viel um Pferde.
Das Pferd ist nicht nur auf dem Buchcover gedruckt, sondern spielt eine wichtige Rolle. Es ist natürlich auch kein Zufall, dass der Mann Adrian Reiter heißt, denn er hat ein großes Faible. Ja, es ist so, er hat ein großes Faible für diese Kavallerie.
Es sagt ihm auch jemand, wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch der junge Herr, aber auf dem Pferd gesessen haben sie noch nie und das wird auch so bleiben, sein ganzes Leben lang. Aber aus dieser Zeit nimmt Adrian Reiter eine große Faszination für die Kavallerie mit. Obwohl er von seinem Herkommen, der Vater ist überzeugter Sozialdemokrat, Postbote und Kriegsgegner, deswegen verletzt er ihn mit dem Beil am Bein, sodass er eben nicht eingezogen werden kann. Aber Adrian selber findet die Kavallerie zwar einerseits lachhaft, andererseits aber fasziniert, die wird eigentlich sein Lebensthema. Denn er wird dann Lehrer und einer seiner Schüler wird von ihm eben auch mit diesem Kavallerie-Mythos infiziert.
Und in welchem Tonfall die Geschichte von Adrian Reiter erzählt wird, erfahren wir nun in der nächsten Lesepassage aus Norbert Streins Roman Im ersten Licht, liest Isabelle de Mey, und wir befinden uns noch in dieser etwas gespensterhaften Szenerie in der Ellerschen Villa. Bitte.
Frau Eller hatte jetzt die Augen geschlossen, lag schicksalsergeben auf der Chaise Longue und schien nur zu sich selbst zu sprechen, als sie Adrian fragte, was das Furchtbarste gewesen sei, das er jemals erlebt habe. Und er antwortete nicht. Aber als er von ihr wegging, hatte sich die Frage in seinem Kopf eingenistet. Er hatte außer seiner Mutter und seinen beiden Großmüttern noch keine Toten zu Gesicht bekommen. Und das erschreckte ihn plötzlich so sehr, als müsste er sich damit eingestehen, dass er selbst nicht richtig am Leben war. Außer ihnen noch keine Toten. Und das Jahr war 1930, er 29, der Krieg ewig vorbei. Aber er war doch all die Kriegsjahre am Leben gewesen, in denen rundum die Gleichaltrigen oder nur um wenige Jahre Älteren reihenweise zu Tode kamen und hatte seine Augen nicht davor verschlossen gehabt. Ja, kaum, dass er je Blut hatte sehen müssen, ausgenommen den Tag, an dem sein Vater ihm die Axt in den Unterschenkel geschlagen hatte, dass das Blut nur so hervorgespritzt war, eine Art Opfergabe, die ihn vor mehr Blut und nicht bloß vor dem Anblick von Toten, sondern vor seinem eigenen Tod bewahren sollte. Das Blutigste, was Adrian sonst mit eigenen Augen gesehen hatte, war ein Straßenbahnunfall gewesen, noch in seinem ersten Jahr in Wien. Eine Frau war an einer Haltestelle, ohne zu schauen, hinter einem stehenden Zug hervor auf die Gleise getreten und so direkt in einen sich nähernden Wagen gelaufen. Adrian war unmittelbar daneben gestanden und hatte es beobachtet. Er hätte sie bloß am Arm packen und zurückziehen müssen. Aber bevor ihm auch nur eingefallen war, etwas zu unternehmen, war schon ein Mann herbeigestürzt und hatte sich über die Verletzte gebeugt und mit Gürtel und Spazierstock ihr über dem Knie fast ganz weggerissenes Bein abgebunden. Von einem Augenblick auf den anderen über und über mit Blut besudelt. Ein Major, hatte Adrian später erfahren, der natürlich im Krieg gewesen war und sich hingeworfen hatte, wie man sich bei einem Sturmangriff in die Schlacht wirft, wie am Tag darauf in der Zeitung stand. Und er selbst, der ihm hätte zuvorkommen können, ja, ihm hätte zuvorkommen müssen, hatte genug damit zu tun, sich auf das Pflaster zu setzen und zuzusehen, dass er bei dem Anblick nicht ohnmächtig wurde. 1925, das Jahr, September, er 24, und er mochte das Bild nicht, das er abgab. Denn Adrian wusste, dass die Frau verblutet wäre, wenn sie nur ihn gehabt hätte, und schlich dann bis zum Dunkelwerden in der Stadt umher, als hätte das Entsetzen der Schaulustigen nicht der Frau und ihrem Unglück, sondern ihm gegolten.
Isabelle de Mey las aus Norbert Streins Roman Im ersten Licht, erschien im Hansa Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Ja, Norbert Strein begleitet seinen humpelnden Helden durch das ganze 20. Jahrhundert. Jan Wiele, vielleicht beginnen wir mal mit der Zeit des Nationalsozialismus. Wie verhält sich der Mann mit dem Faible für die Habsburger Kavallerie in dieser Epoche?
Ja, das ist im mittleren Teil, im zweiten Kapitel des Buches. Da entgleitet sozusagen diesem Lehrer sein eigener Schüler und entwickelt eine derartige militaristische Faible, dass es dem Lehrer selbst unheimlich wird. Und dann geht der ins Heer und nimmt dann an den Verbrechen des Nationalsozialismus am Ende teil. Da wird sozusagen in einem Roman, im Roman gezeigt, wohin diese Verherrlichung führen kann. Eingebettet ist das als Untertitel für den Roman, habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt, in eine History of Violence sozusagen. Ja, das ist die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, perspektiviert auf Österreich. Und dann noch auf eine spezifisch österreichische Figur. Der ist geboren 1901 und ich musste irgendwie auch mitdenken, der ist geboren in, wenn man ein wichtiges Buch von Stefan Zweig nimmt, in der Welt von gestern. Die Welt von gestern, das ist die Welt vor 1914, die nichts mehr mit der danach zu tun hat, wo man ohne Reisepass von England bis Österreich reisen konnte. Das wissen die von der Wiener Moderne noch, aber das hört dann auf. Und der Vater möchte das vermeiden für diesen Adrian, dass er Teil dieser Gewaltgeschichte wird. Und dann ist diese Perspektivfigur für uns imprägniert sozusagen als schuldlos, vielleicht doch schuldiger, weil er die ganze Zeit Verbrechen sieht, große Menschheitsverbrechen, aber er nimmt nicht teil, er ist passiv.
Er ist passiv und trotzdem macht er kuriose Dinge. Als Lehrer richtet er gewissermaßen eine Art Aufsatzwettbewerb aus und schickt dann Texte nach Berlin, um sich wichtig zu machen. Shirin Dzoudzi Travalla, das ist ja schon interessant, was Jan Wiele gerade gesagt hat. Wir haben es hier zu tun mit einer Figur, die am Rand der Zeitläufte steht. Er ist gewissermaßen typisch für einen Jedermann, der eben doch nicht ganz unschuldig bleibt. Die zentrale Frage, die man sich vielleicht stellt, so mittendrin ist, geht das literarisch auch auf? Weil das ist natürlich ein Riesenroman. Ja. Wir werden auch noch über den dritten Teil sprechen. Da sind wir dann in der Zeit nach 45 in England. Nochmal ein im Grunde genommen eigenständiger Roman. Es gibt ja euphorische Besprechungen. Ist das ein großer Roman, wie ich das in den Zeitungen gelesen habe?
Es gibt ja auch noch einen vierten Teil, so einen Nachklapp.
Wie so oft bei Norbert Strahlen.
Zu dem Ganzen. Also ich finde, dass es nicht durchgängig ihm gelingt. Also dieses erste Kapitel mit diesen zerschossenen Fressen in dieser Villa, das ist für mich das Stärkste. Das gelingt ihm auch literarisch, das am besten irgendwie, dass man das vor Augen hat. Im zweiten Teil fiel es für mich schon etwas ab. Also mir ist schon klar, dass er diese Obsession dieses Adrian Reiters zeigen will. Aber ich fand das nicht mehr so stark. Und dieses England-Kapitel, da habe ich mit gehadert. Er rutscht dann auch oft in sowas Sentimentales. Es ist ja auch dieses Pferdemotiv, zieht sich durch. Für meinen Geschmack hätte jetzt der Protagonist nicht noch Reiter mit Nachnamen heißen müssen. Das war mir schon eins zu viel, ehrlich gesagt. Und es gibt gerade in den England-Szenen dann oft dieses Bild dieser Pferde, die über diese Downs trappeln. Und ich musste da an so Poster in Mädchenzimmern der 80er Jahre denken. Und das ist sowas, was ich dann nicht einordnen konnte. Oder ich dachte mir dann, dass es vielleicht mit der Hauptfigur zusammenhängt. Weil das Wort Melodram fällt mehrmals in dem Roman, auch das Wort sentimental. Liegt das an Adrian Reiter? Ist das seine Sicht auf die Welt? Mir war das manchmal dann too much.
Also ich glaube, das liegt sicherlich an Adrian Reiter. Denn in der von Ihnen erwähnten kleinen Coda, die es noch gibt, da erfahren wir ja, wie seine Wohnung in England eingerichtet ist, als er dahin fährt. Und da gibt es zwei große Gemälde. Das eine zeigt halt wieder ein Pferd mit einem Reiter und das andere zeigt so ein Schutzengelmotiv, das Kitschigste, was man sich vorstellen kann. Er hängt das dann auch ab. Aber das liegt natürlich an ihm und das ist ja immer die Rettung der vermeintlich schuldlos Schuldigen, der Dabeistehenden, derjenigen, die eben nicht schnell genug sind oder es vielleicht auch einfach vermeiden, zuzulangen und die Frau davor zu bewahren, dass sie jetzt unter die Straßenbahn kommt und ihr das Bein abgefahren wird. Desjenigen, der erfährt im zweiten Teil fassungslos, dass sein eigener Schüler diese Begeisterung für die Kavallerie, dass die ihn dann am Ende an die Ostfront führt, wo Erschießungen stattgefunden haben, so ist dann die Ausdrucksweise. Also ich glaube, dieses Sentimentale gehört schon zu dieser Figur dazu. Und es ist halt so, im ersten Teil, Jan Wiele hat darauf hingewiesen, es ist die Welt von gestern. Norbert Strahlen erzählt da von einem jungen Mann, der wirkt wie eine Figur in den Büchern, also in den Romanen, aber auch den Dramen dieser österreichischen Melancholiebewirtschafter. Als Habsburg untergegangen ist, da schlug ja dann die große Stunde von Stefan Zweig, von Schnitzler, Hofmannsthal, die das im Grunde alles wieder weitergeführt haben und dann die ganzen Kitschies in deren Nachfolge. Und im zweiten Teil schlägt dann die Prosa der Verhältnisse unter während der Nazi-Herrschaft dieses ganze Mitläufertum eben auch in Österreich das schlägt dann so zu, dass es da eigentlich zerfallen muss. Man kann sich dem dann nicht mehr so überlassen wie im ersten Teil. Obwohl es um schreckliche Dinge geht, ist da jeder Satz so, dass man eigentlich sich von dem Autor da gern an die Hand nehmen lässt. Ich habe das wieder sehr bewundert. Norbert Gstrein ist einfach ein wunderbarer Stilist. Also solche Sätze schreiben wenige, wenn überhaupt.
Ja, ich möchte auch was sagen zu der Frage, ist das stilistisch gelungen? Also erstmal Respekt dafür, er versucht einen großen Wurf. Er versucht uns wirklich etwas über das Wesen des österreichischen Militarismus zu sagen, das bis heute zu spüren sei. Ja? Und das kam mir jetzt, Entschuldigung, noch nicht genug raus, in einem parodistischen Ton. Es hat ganz stark parodistische Züge, wenn es um diese Reiterei geht oder um andere Züge des Soldatischen. Auch das hat eine lange österreichische Tradition. Auch zum Beispiel bei der Darstellung des Geistlichen, das ist fast over the top, wie der beschrieben wird, fast etwas klischeehaft. Und da möchte ich noch einmal zu Gstrein auch was sagen. Der schreibt jetzt seit über 30 Jahren Kriegsromane, ja? Das Handwerk des Tötens. Er hat eine Poetikvorlesung vor 20 Jahren gehalten über Fakten und Fiktion und Kitsch im Umgang mit historischen Romanstoffen. Das heißt, er weiß, was er tut. Und hier hat man trotzdem manchmal so ein bisschen das Gefühl, irgendwie das ist überdrüber, ja? Auch zu der Stimme. Es gibt hier eine Erzählstimme, die sagt nicht ich, aber die perspektiviert alles, was diese Figuren erleben, mit einer starken Wertung. Und die ist eben karikaturhaft parodistisch und versucht uns schon als Leser zu sagen, ja, schaut mal, so verrückt waren diese soldatischen Charaktere.
Aber gleichzeitig gibt es keine Moral, die in diesem Text formuliert wird. Also jedenfalls ist die Erzählperspektive nicht, sagen wir mal, mit einer gewissen Botschaft versehen. Oder wie sehen Sie das?
Nee, würde ich genauso sehen. Aber er stellt trotzdem, also ich würde es nicht, obwohl es um Österreich geht, würde ich es trotzdem nicht darauf begrenzen, weil man natürlich dauernd an die Gegenwart denkt. Und er stellt natürlich moralisch wichtige Fragen, die wir uns auch stellen können, weil dieser Adrian Reiter wird ja zum Mitwisser. Sein Schüler erzählt ihm ja, was in Babyn Jar geschehen ist. Er weiß das und tut aber nichts. Also man kann natürlich sagen, was soll er jetzt in der Situation tun? Aber das ist ja auch unsere Position, dass wir Kriegen zuschauen, aber irgendwie nicht ins Handeln oder in irgendeine Aktion kommen. Das finde ich eigentlich das Interessante an dem Roman. Also dass lauter Diskussionen, die wir jetzt haben um Kriegstüchtigkeit oder auch, dass wieder eine Wehrpflicht eingeführt werden soll. Weil diese Fragen stellt er ja schon ganz explizit. Adrian Reiter sagt sich sein ganzes Leben lang, dass er eigentlich Glück gehabt hat, dass er nicht in den Krieg musste. Und wenn man das liest, dann weiß man, alle Frauen der Zeit hatten auch Glück. Die mussten auch nicht in den Krieg. Und heute sehe das wahrscheinlich dann anders aus.
Dass das Buch keine so einfach zu benennende Moral hat, das finde ich eine große Qualität. Letztlich ist es so, dass, glaube ich, Norbert Gstrein Geschichten erzählen will. Und er erzählt hier im Zusammenhang mit dieser einen Hauptfigur, erzählt er drei Geschichten. Und dass das eben nicht so ein Programmroman ist, wo von vorne an vollkommen klar ist, worauf das jetzt rauslaufen wird, sondern dass es dann auch gerade im dritten Teil und im vierten auch noch mal einige Überraschungen gibt, also empfinde ich als Qualität des Buchs. Als parodistisch habe ich das nicht gelesen. Also es gibt sowas wie eine historische Ironie. Aber dass es jetzt die ganze Zeit mit so einer gewissen Suffisanz präsentiert wäre, das wäre ja sehr österreichisch. Ja. Aber da ist Norbert Gstrein eigentlich viel leiser. Ich halte das schon für einen wirklich großen Roman. Ich finde es auch sehr bedauerlich, dass er den Preis nicht gewonnen hat. Er wäre jetzt eigentlich wirklich mal dran gewesen.
Norbert Gstreins Roman Im ersten Licht erschien im Hansa Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Wir kommen zur Spitzenreiterin der Bestenliste und zwar zu Siri Hüstwedts Buch der Erinnerung, in dem die Autorin über ihr Leben mit dem Schriftsteller Paul Auster und über den Tod des geliebten Mannes nachdenkt. Hüstwedt hat ihr Erinnerungsbuch Ghost Stories genannt und diese Geistergeschichten haben Grete Osterwald und Uli Aumüller für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übertragen. Frau Suchitrawalla, das Buch besteht ja aus sehr unterschiedlichen Textsorten. Stellen Sie doch mal vor, mit was für Prosaform wir es hier zu tun haben und worum es im Kern geht.
Also im Kern ist es ein Trauerbuch. Es beginnt mit den Sätzen, ich lebe, mein Mann Paul Auster ist tot. Und dieses Paar war ja ein sehr besonderes Paar, muss man sagen. 43 Jahre lang waren sie ein Paar und ein Paar, das sich sowohl intellektuell als auch erotisch als auch politisch auf einer Wellenlänge befunden hat. Das gibt es ja nicht so häufig, wie ich meine. In diesem Buch versammelt Siri Hustvedt ganz unterschiedliche Texte. Es gibt Briefe von ihr aus der Anfangszeit der Beziehung und auch von Paul Auster. Und es gibt Tagebucheinträge, es gibt E-Mails, die Siri Hustvedt an den Freundeskreis geschrieben hat, während der Krebserkrankung, um die Menschen auf dem Laufenden zu halten und damit sie nicht jedem Einzelnen immer Rechenschaft ablegen musste. Und es gibt, was dieses Trauerbuch sehr besonders macht, auch Texte von Paul Auster, nämlich Briefe an seinen Enkel Miles, der kurz bevor Paul Auster gestorben ist, auf die Welt gekommen ist. Also er ist auch tatsächlich anwesend mit Texten in diesem Buch.
Die hören wir jetzt nicht, da wir hören eine Lesestelle, die, glaube ich, ganz charakteristisch ist für den Tonfall und für die Gedankengänge, die die Autorin hier vollzieht. Isabelle Demey liest aus Ghost Stories von Siri Hustvedt. Bitte sehr.
Paul ist seit 46 Tagen tot. Ich habe gezählt. Ist es möglich? Wo sind diese Tage? Am Donnerstag sagte ich zu Dr. O, meiner neuen Therapeutin, ich würde versuchen, die Zeit zu bewahren, sei aber gescheitert. Und doch, während ich schreibe, folgt ein Wort dem anderen. Ich habe die Sequenz im Kopf und in den Fingern, eine verbale Gangart, als würden meine Füße Asphalt berühren, aber auch in der Luft wirbeln. Die Füße, mechanisch gehen sie um, auf Grund, auf Luft, aus Müssen. Ein hölzerner Gang. Wieder Dickinson. Ich will, dass mich meine Sätze auf die Erde ziehen. Beim Schreiben lausche ich der alten Musik, jene Musik, die wir zusammen machten. Traurig, süß, fröhlich, beruhigend, wild. Unsere Musik, unser Einklang, unsere Dissonanz. Es war nicht alles nur harmonisch. Die Geister schwärmen auf die Seite. Ich muss sie entwirren, einen Wiederkehrer vom anderen lösen. 46 Tage in einem traumartigen Zustand. Sophie stimmt zu. Sie sagte, ihre Trauer sei seltsamerweise wie Träumen. Wie oft habe ich von dem Versuch geträumt, zur Tür hinauszugehen, für eine Reise zu packen, eine Lesung oder einen Vortrag zu halten, aber irgendein Hindernis machte das Vorhaben unmöglich. Ein wiederkehrender Angsttraum. Ich soll aus einem meiner Bücher lesen. Leute haben sich versammelt, sie warten, aber ich kann das Buch nicht finden. Ich suche und als ich es finde, schlage ich es auf, kann aber die mysteriösen Hieroglyphen darin nicht deuten. Ich blättere um, die Wörter sind verschwommen oder geschwärzt, völlig unleserlich. Die Toten werden in unseren Träumen wieder auferweckt. Sie kommen in vielerlei Gestalt. Wünsche und Ängste werden wahr. Ist die Zeit in Träumen dieselbe Zeit wie in der Zeit des Schlafens? Was ist Traumzeit? Am 27. April sagte Paul, er wolle als Geist zurückkehren. Ich erzähle Geistergeschichten. Auch die Briefe, die er schrieb, sind Geister.
Isabelle Demey las aus den Ghost Stories von Siri Hustvedt, von Grete Osterwald und Uli Aumüller für den Ruwald Verlag ins Deutsche übertragen. Platz 1 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Jan Wiele, die Ghost Stories sind ein Erinnerungsbuch, ein Lebens- und Liebesbuch. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, ich erfahre darin Dinge, die ich vielleicht gar nicht so wissen will. Wie ist das Ihnen bei der Lektüre ergangen?
Ja, da bin ich auch wirklich hin und her gerissen und hatte eingangs bei Wolfram Lotz gesagt, das Buch sei ein Testfall für die Literaturkritik. Dieses ist auch einer und das meine ich jetzt noch gar nicht zynisch oder so, aber man steht da wirklich vor der Wahl von zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, Trauernde sind unkritisierbar. Das heißt, da das keine Fiktion ist, jetzt sozusagen die trauernde Hustvedt zu kritisieren, ist vielleicht an sich schon moralisch problematisch. Und andererseits fragt man sich, wie Sie sagen, wollte ich wissen, ob Paul Auster karierte Unterhosen hatte oder ob er die roten mochte oder welche T-Shirts er getragen hat.
Und das wird ja detailliert beschrieben.
Ja, es wird detailliert beschrieben und dann geht es sogar moralisch noch weiter, dass sie Leute in das Haus lässt und dann von Gerüchen spricht und so. Da ist also die Frage der Intimität stellt sich, aber noch ein bisschen mehr stellt sich sozusagen trotz allem Respekt vor dem Trauern auch die Frage, ob das nicht ein bisschen Gewäsch auch ist und ob das teilweise auch Kitsch ist. Und ich bin da hin und her gerissen, weil es gibt auch Stellen, da geht es um die Werke der beiden und wie die aufeinander Einfluss genommen haben. Nur zum Beispiel The Music of Chance, in welcher Lebensphase das entstanden ist, wie dann Briefe von Siri auf das Werk Einfluss genommen haben. Und da hat man sozusagen interpretatorisch auch was zu gewinnen. Aber dieses rein familiäre und so, da finde ich, da fehlt einem sogar manchmal die Vorstellung, dass es hier um einen Weltautor ging, sondern es ist wirklich ein ganz normaler, banaler Mensch, von dem man dann nicht alles wissen muss. Ja.
Es gibt auch einige Passagen, die eben nicht auf der Ebene der Trauerarbeit ablaufen. Das Buch enthält auch einige politische Passagen, Julia Schröder, etwa wenn es um die politischen Verhältnisse in den USA geht, explizit Donald Trump. Wie gehaltvoll sind denn diese Exkurse?
Ja, also viele schreiben ja, das wäre vollkommen überflüssig und im Grunde auch ein bisschen Posing und so. Mich hat das wenig verwundert, weil meine Erfahrung ist, wenn im eigenen privaten, im persönlichen Leben etwas passiert, das einen besonders vulnerabel macht, dann ist diese Weltlage im Augenblick, also so wie es im Augenblick ist, einfach etwas, was einen jeden Tag verletzt, weil alles aus den Fugen ist, weil alles so böse, so gemein ist, weil man das Gefühl hat, das Gute hat eigentlich keine Chance mehr. Am Ende werden die Mistkerle gewinnen. Danach sieht es im Augenblick ja aus. Und es gibt Lebensphasen und der Verlust des Mannes, des Geliebten ist mit Sicherheit so eine Phase. Da hat man gar nichts mehr, um sich zur Wehr zu setzen. Insofern fand ich das eigentlich exemplarisch. Es gibt in diesem Buch sehr vieles, was man kritisieren kann, was einem auf die Nerven gehen kann. Man könnte zum Beispiel auch sagen, wie sie versucht, ihre eigene Position zu behaupten als schreibende Frau. Die zwei haben den Ausdruck Schal dafür gehabt, die eben nicht der Schal ihres Mannes ist, die es ihrem berühmten oder berühmteren Mann jetzt besonders behaglich macht, sondern eine Autorin eigenen Rechts, die sehr oft unterschätzt wird. Die Beispiele, die sie bringt, sind schlagend. Ich fand sie schlagend, die können einem aber, je nachdem von wo man kommt, auch ziemlich auf die Nerven gehen. Und so gibt es vieles, es gibt viel Kitsch darin, aber ich finde das als Geschichte einer Beziehung eigentlich doch ziemlich gut oder auch zumindest so, dass es einen ergreifen kann. Und es ist ja auch ein Sittenbild. Es ist ein Sittenbild dieser New Yorker Bohème, die es nicht mehr gibt. Weil sich die Leute, die wirklich Bohem sind, können sich dieses New York schon lange nicht mehr leisten.
Aber das sieht nicht immer gut für diese Bohem aus, dieses Sittenbild.
Der Eindruck wird auch erweckt, es sei im Grunde so eine Verherrlichung dieser gemeinsamen Zeit. Das ging mir jetzt nicht so. Aber es hat wirklich Schwächen, es ist vielleicht auch einfach ein bisschen lang. Auf der anderen Seite habe ich das auch bewundert, wie sie das schafft, das dann alles doch wieder zu gliedern, indem sie die Briefe an Miles, das sind nicht private Briefe, sondern das ist im Grunde das letzte Projekt von Paul Auster gewesen, was er nicht mehr vollenden konnte.
Da gehen die Meinungen ja auch schwer auseinander, also was die Briefe angeht. Die einen finden diese Briefe sehr anrührend und die anderen sagen, es sind Texte, die man besser hätte nicht veröffentlichen sollen. Wie sehen Sie das?
Naja, er wollte sie gerne veröffentlichen. Er dachte halt, er könne noch mehrere Briefe schreiben. Mir waren sie ein bisschen, ehrlich gesagt, dann zu amerikanisch. Aber was ich noch sagen wollte, dieses ganze Buch steht ja in einer bestimmten Tradition solcher Trauerbücher. Und dieses, ich nenne es jetzt mal Witwenbashing, gehört dann eigentlich immer ein bisschen dazu. Also ich weiß, als Simone de Beauvoir über Sartres Tod geschrieben hat, da sind alle über sie hergefallen, dass man das nicht dürfe. Und jetzt ist es auch oft bei den kritischen Stimmen so, dass man so Paul Auster in Schutz nehmen möchte vor den Kitsch oder der weltberühmte Autor steht immer so ein bisschen oben drüber. Und es gibt natürlich ein ganz bekanntes John Didion, das Jahr magischen Denkens. Und das wird oft jetzt gegen dieses Buch in Stellung gebracht.
Weil es literarisch interessanter ist.
Naja, weil es anders ist. Sie hat halt einen ganz analytischen Zugang, einen viel kühleren. Man muss aber auch sagen, der Mann Mann ist ganz anders gestorben als Paul Auster. Das ist ein Unterschied, ob mein Mann im Nebenzimmer einen Herzinfarkt hat oder ich ihn in so einer Krebstherapie begleite und er zu Hause im Kreis seiner Liebsten stirbt. Das ergibt ein anderes Buch. Und diese Bücher, es gibt auch noch eins von Friederike Mayröcker über Ernst Jandl, was interessant ist, ein sehr berührendes, wie ich finde, von Ulla Berkewitsch über Sigrid Unselt. Und diese Bücher zeigen eigentlich immer, wie die Autorinnen ticken, die das geschrieben haben und wie eben die Beziehung war von den beiden. Und von daher finde ich das irgendwie exemplarisch.
Das ist aber die Frage. Zeigt dieses Buch wirklich, wie die Beziehungen waren? Oder wird das hier doch ein bisschen zu romantisierend dargestellt? Sie deutet das ja ein bisschen an und man fragt sich dann aber, was war da wirklich? Oder wie haben Sie das gelesen?
Es gibt romantisierende Stellen, die sind aber besonders bezogen auf die Tochter. Also die wohlgeratene Tochter, was sie mit großer Diskretion behandelt, aber eben auch mit wahrscheinlich einem großen Selbstschutz. Das ist die Geschichte des Stiefsohns, also Paul Austers Sohn aus erster Ehe, der eigentlich sich selber, aber seiner Familie auch das Allerschlimmste serviert hat, weil er nicht nur selber Drogen genommen hat, sondern seine kleine Tochter, die noch kein Jahr alt war, also versehentlich, als er high war, vergiftet hat mit Drogen. Und sich dann einige Zeit später in der Haftanstalt das Leben genommen hat. Aber die Tochter, also die so vielfältig begabt ist, die halt zeichnen kann, die ganz toll singen kann, also sie ist ja Musikerin, also das war mir auch ein bisschen zu viel, diese überirdische Erscheinung so. Aber vielleicht braucht man da eben auch so ein positives Gegenbild. Ich meine, Joan Didion hat da auch das nicht alles so erzählt, wie es war. Also das ist ja so eine Parallele auch mit der Tochter von Joan Didion, die dann auch gestorben ist, die hat im Grunde beides in sich vereint, das Hochbegabte und das Problematische und dann letztlich auch schicksalhaft schlimm.
Also nur so. Was die Beziehungsgeschichte, da würde ich Sie sogar ein bisschen in Schutz nehmen, sagen, weil es ist ja nun mal so, es gibt ein voyeuristisches Interesse, sonst würden Leute dieses Buch nicht kaufen und zwar auch an Siri Hustvedt, die auch ein Weltstar ist, sozusagen, es geht ja nicht nur um Paul Auster und es geht darum, sie waren einmal getrennt am Anfang der Beziehung und er hat es nicht erklärt und sie möchte 40 Jahre später wissen, warum. Dann kommen da eben diese alten Briefe wieder und er sagt aber auf dem Sterbebett im Grunde dann nur, das war die Zeit, in der ich dumm war, ja, also da wird man dann auch nicht schlauer.
Nun heißt das Buch Ghost Stories und meine Frage war auch, inwieweit sind das Geistergeschichten?
Naja, dieses Haus, finde ich, das sie beschreibt. Also es gibt ja in Spukgeschichten oft so ein Haus, in dem es spukt und das, finde ich, beschreibt sie schon richtig toll. Also sie erlebt ihn ja dann auch, sie hat so Präsenzerfahrungen und dann auch, dass sie diesen Zigarrenrauch, und wenn man das ernst nimmt, was sie über sich schreibt, kann man sich vorstellen, dass sie das hasst, weil sie ja sich selbst als sehr pingelige Person beschreibt und den hat sie aber dann wieder in der Nase. Also dieses ganze Haus spukt einen bisschen, von daher ergibt das irgendwie Sinn.
Die Ghost Stories von Siri Hustvedt, von Grete Osterwald und Uli Aumüller für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übertragen, Platz 1 der SWR-Bestenliste im April. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern, auch über die Bücher, über die wir heute Abend nicht gesprochen haben. Aus der Jury der Bestenliste waren heute in Friedrichshafen zu Gast Julia Schröder, Shirin Sutri-Travalla und Jan Wiele. Aus den besprochenen Büchern hat Isabelle Demey gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Danke.